Wir werden heute im Anschluss an der Predigt einen Lobpreis teilhaben. Der Fokus ist jetzt auf das Hören, auf das Wort Gottes. Und ich möchte euch mit hineinnehmen und auch ein bisschen herausfordern heute. Ein bisschen kitzeln. Und ich hoffe, das darf ich. Und wenn nicht, mache ich es trotzdem. Dieses Logo haben wir ja bewusst so gestaltet, dass unser eigentliches Logo so aufgerissen wurde wie so ein Deckel, da so ein Tropfen reingeht und das da unten so ein bisschen aufgefüllt wird. Das ist jetzt vorbei. Dieses Logo ist jetzt symbolisch gefüllt, aber eins bleibt, und das ist mir auch ganz wichtig, dass wir weiter auf Gottes Wort hören, dass das niemals aufhört. Wenn das das Einzige ist, was ihr mitnehmt vom Sabbatjahr, dann hoffe ich, dass es das ist, dass ihr sagt, auf das Wort Gottes hören ist das Wichtigste. Vielleicht kennt ihr das. Unser Gehirn ist darauf programmiert zu vergessen. Warum? Weil es keine Zeit gab bisher, vielleicht steigert sich das ja noch, wo wir so viele Informationen bekommen wie in diesen Jahren. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie es zur Zeit gibt, gab es bisher noch nie. Ihr werdet bombardiert, wenn ihr durch die Straße geht, nicht nur von den Geschäften, von irgendwelchen Anzeigeblättern. Ihr kriegt in euren Briefkasten was hinein, auf euer Handy, sogar wenn ihr bestimmte Apps öffnet, ist da zwischendurch Werbung. Ihr kriegt auf euren E-Mails Werbung. Ihr kriegt überall Werbung. Und euer Gehirn ist darauf trainiert, in Sekunden, Hundertstel, Tausendstel Sekunden zu entscheiden, ob die Information, die ihr bekommt, wichtig ist oder nicht. Und dann wird ruckzuck, ohne dass ihr jetzt automatisch drüber nachdenkt, vergessen, gelöscht, Escape gedrückt. Vergessen, 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 unwichtig, wichtig, vergesse ich trotzdem, vergessen, vergessen, vergessen. Und ihr merkt, dass selbst Sachen, die euch wichtig werden, manchmal in die Schublade vom Vergessen hineinkommen. Selbst wenn ihr anfangt zu lesen, was ich schon vorhin betont habe, ihr lest einen Bibeltext, wenn ihr das Wort Gottes nehmt, hören auf das Wort Gottes, ihr fangt oben an, lest diesen Text, kommt unten an und fragt euch zum Schluss, was habe ich da eigentlich gerade gelesen? Weil euer Gehirn sagt, das war gerade alles unwichtig. Nichts, was für dein Leben wichtig ist. Und das Gehirn wird sehr sensibel darauf trainiert, was wichtig ist und was unwichtig ist, und weiß ziemlich schnell, dass bestimmte Worte unwichtig sind. Sachen, die nicht auf deine Sehnsucht anspielen, Impulse, die dir wichtig sind, werden direkt gelöscht. Wenn du weißt, zur Zeit ist es dir wichtig, dass du ein neues Auto brauchst. Glaub mir, keine Werbung, die etwas mit Autos zu tun hat, wirst du löschen. Es wird gespeichert sein und du wirst sagen, oh, welchen Preis? Was ist das denn? Ja, und es kommt halt selten vor, dass in der Bibel solche Schlagwörter sind wie Auto, iPhone, Samsung Galaxy, PlayStation hier für die Kids oder was auch immer gerade bei euch interessant ist, neues Eigentumshaus oder Wohnung, einfach ein neuer Job oder ein schöner Urlaub. Ach, guck mal hier, eine Fernreise. Das kommt selten vor. Also selten lest ihr, wenn ihr die Bibel aufschlagt, irgendwelche Worte, die euch direkt ins Herz treffen, wo ihr sagt, oh, das habe ich mir schon die ganze Zeit gewünscht, endlich mal eine gute Information dazu bekommen. Und am besten noch richtig schöne Bilder dazu. Es läuft ja nichts mehr ohne Bilder. Und es gibt wenig Bibeln mit Bildern. Wir haben hier eine, hier ist sie, ja. Hier sind noch schöne Bilder drin. Ich glaube, aber selbst dort würden die Jugendlichen nicht sagen, wow, das Bild flasht mich jetzt. Ja, das brauche ich. Ja, das ist hier so ganz, ich weiß gar nicht, wie die Kunstform heißt, in welcher Art und Weise das gemalt wurde, aber das ist nicht so ganz zeitgemäß. Vielleicht werden manche Ältere von euch sagen, ja, das waren noch Bibeln. Ja, groß, mit einem Umschlag, der hält, mit Bildern von Jesus, die nicht so bunt sind, wie wir es aus anderen Kinderbüchern kennen. Das ist er, da ist er noch schwarz-weiß, so wie es auch ungefähr passt von seiner Kultur, wo er herkommt. Der ist ja in den ganzen Kinderbüchern immer weiß. Das passt ja nicht ganz so, wenn man ein bisschen historisch schon aufgearbeitet hat, dass der ein bisschen dunkler gewesen sein müsste. Aber unser Gehirn vergisst einfach. Und ich glaube, dass das fatal ist. Ich glaube, dass wir als Gemeinde uns fragen müssten, wenn ich geistlich wachsen will, wenn ich meine Beziehung zu Gott pflegen will, dann komme ich um dieses Wort nicht drum herum. Da komme ich dann nicht drum herum. Und ich glaube, dass manche die Einstellung haben, dass sie sagen, nö, also für geistliches Wachstum, dafür ist der Gottesdienst da. Und dann muss der Pastor eine gute Predigt machen, das Bibelgespräch muss gut sein. Und dann verlangen die manchmal solche Sachen wie, wir brauchen festere Speise. Du musst mal tiefer predigen. Ich habe da erst in meinem Urlaub drüber nachgedacht und bin zu meinem Resümee gekommen und habe mir gesagt, Leute, die diese Frage oder diese Aufforderung stellen, haben nicht begriffen, dass sie selbst für ihren geistlichen Wachstum verantwortlich sind. Das klingt jetzt hart, aber ich meine es so. Ich glaube, dass es nicht so läuft, dass man in die Gemeinde geht, jahrelang, und plötzlich ein besserer Mensch wird, weil man immer gute Predigten hört, weil man immer schöne Gespräche hat und man hinausgeht, so, du musst nur ein paar Jahre in die Gemeinde und dann bist du ein neuer Mensch. Kennt ihr das, dass ihr groß geworden sind mit bestimmten Menschen und die wachsen heran und der eine ist total der fröhliche Onkel, bei dem ihr dauernd sein wollt und der andere ist total griesgrämig. Den wollt ihr nicht mal anschauen, der macht den großen Bogen drum. Vielleicht kennen das die Jugendlichen. Ja? Ich weiß von den Jugendlichen, dass manche hier in dieser Gemeinde, das sage ich euch jetzt aber nicht, das können sie euch selber sagen, manche als die lieben Onkels wahrgenommen werden und Tanten, manche als die griesgrämigen. Und ich frage mich, was macht denn den Unterschied? Was macht denn aus einem Menschen einen fröhlichen Menschen später, wenn er geistig gereift ist? Und was einen griesgrämigen? Ich meine, die meisten haben dieselbe Biografie gehabt. Die kommen seit Jahren hierhin, haben ein ähnliches geistliches Leben. Aber der eine hat ein Herz aus Stein und der andere, es wirkt, als wenn es butterweich wäre, als wenn er Nerven aus Stahlseil hätte, Drahtseil. Und ich frage mich, was ist der Unterschied? Und ich bin da zu dem Entschluss gekommen, dass ich glaube, dass der eine für sich erkannt hat, er ist selbst verantwortlich für sein geistliches Wachstum. Er kann die Verantwortung nicht wegschieben. Er kann nicht sagen, der Pastor ist dafür zuständig, meine Gemeinde, jetzt bringt mal hier hartes Brot. Und ich weiß noch, dass in manchen Gemeinden dann solche Veranstaltungen gemacht wurden und die sind auch gut. Es ist gut, dass man sich mal trifft und richtige Bibelstunden macht und richtig Theologie. Aber ich habe noch nie gesehen, dass das dann dazu geführt hat, dass der vom Herzen plötzlich weicher geworden ist, ein Mensch. Dass jemand sich dadurch komplett verändert hat, weil er plötzlich mehr Erkenntnis bekommen hat. Und die Bibel schreibt selbst darüber im Hohen Lied der Liebe. Und wenn du die Erkenntnis hättest, die sonst keiner hat, was Hilfe ist dir, wenn du keine Liebe hast. Und wenn du sprechen könntest mit Engelzungen, was hilft es dir, wenn du keine Liebe hast? Ich glaube, hören auf das Wort Gottes ist das Wichtigste, was es gibt, weil Glaube für mich Beziehung und nicht System ist. Und so viel ist systemisch geworden. So viel ist automatisch festgesetzt geworden. Und die Frage in einem System lautet ganz oft, wie viel muss ich machen, damit es genügt? Oder was ist richtig? Frag mal deine Partnerin, ihr Männer, deine Frau, deine Freundin. Frag sie mal, wie viel kann ich mir erlauben, damit wir noch zusammenbleiben? Wie weit kann ich gehen? Was ist genug für uns? Was ist das Minimum, was ich bringen muss? Oder was ist eigentlich richtig? Mal ihr Eltern zu euren Kindern. Ich habe letztens von jemandem gehört, der gesagt hat, seine Tochter war in dem Alter von 4 Jahren, wo sie so eine Regenbogenphase hatte und dann Regenbogen in allen Farben, Varianten und so gemalt hat. Und dann bringt sie ihm immer die Bilder und sagt, guck mal, Papa. Und dann hat er gedacht, wow, was ist das? Papa, das musst du doch sehen, das ist ein Regenbogen. Oh, schwarz und braun. Ja, schöner Regenbogen, hat er dann gesagt. Ja, weil er gemerkt hat, dass seine Aufgabe nicht ist, als Vater zu sagen, was richtig ist. Und er hätte recht gehabt, wenn er gesagt hätte, du Schätzelein, braun und schwarz ist jetzt aber nicht im Regenbogen vorhanden. Und er hätte wirklich recht gehabt. Und wenn er gesagt hätte, du, der Regenbogen heißt Regenbogen, weil er gebogen ist und nicht, weil er so gerade ist, dann hätte er auch recht gehabt. Aber als Vater wusste er, dass es seine Aufgabe nicht ist, recht zu haben, sondern sein Kind zu lieben. Im System stellt man die Frage, was genügt? Was ist richtig? In der Beziehung stellt man die Frage, liebst du mich? Wie geht's dir? In der Beziehung stellt man Fragen, die dich ganz woanders treffen. Ich möchte mit euch einen kurzen Text lesen aus 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 19 und 20. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun auch an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Dieser Text ist nach der Lutherbibel etwas schwer zu verstehen. Und oben im Gespräch hat mir auch jemand gesagt, oh, manche Bibeltexte nach Luther, die verstehe ich gar nicht, ich bräuchte so eine modernere Übersetzung. Und ich weiß nicht, wie es euch jetzt gegangen ist, als wir den Text gelesen haben, ob ihr noch wisst, was wir gelesen haben oder ob es schon wieder gelöscht wurde. Das, was da steht, sollte eigentlich unser Herz zum Schwingen bringen. Das, was da steht, sollte eigentlich, egal wie ihr gerade drauf seid, ob es gut oder schlecht in euren Gefühlswelten aussieht, ob ihr Stress habt oder nicht, euch Hoffnung geben, euch Mut machen, euch aufbauen. Aber ich glaube, dass, weil wir eben so viel vergessen und weil wir vielleicht auch verlernt haben, auf Gottes Stimme zu hören, dass das jetzt vielleicht nicht bei jedem der Fall war. Dass das nicht bei jedem etwas zum Schwingen gebracht hat. Das ist dann so ungefähr, wie wenn Eltern mit ihren Kindern oder mit einem Kind im Supermarkt sind und das Kind etwas haben will und es nicht kriegt und dann alle Facetten zieht, die es hat. Kennt ihr das? Schreien ist noch der Anfang. Dann geht das Boxen los oder auf den Boden werfen und strampeln und schreien und schlagen und alles. Also das kann ja richtig laut werden und richtig unangenehm. Ein bekannter Theologe hatte einen Sohn im Alter, ich glaube, von 3 Jahren. Könnt ihr ja mal recherchieren, welcher Theologe das war. Verrate ich euch jetzt nicht. Dieser Theologe hatte dieses Problem mit seinem Sohn. Und der hat alle Facetten gezogen und da rumgestrampelt und rumgeschlagen. Und alle drumherum haben geguckt, so was macht er jetzt? Wie reagiert dieser Papa jetzt? Und dann nahm er seinen Sohn auf den Arm und hat gesungen. Wobei man nicht sagen kann, er hat gesungen, weil er einfach nur sowas gesagt hat, du bist mein lieber Sohn, du hast schöne blaue Augen und wunderschön braunes Haar. Und er hat gesungen beim Einkaufen, hat dann die Sachen eingepackt und hat dann weitergesungen, ich liebe dich total und mit dir gehe ich durch dick und dünn, ich trage dich hin, wo du willst und ich habe hier einen Einkaufswagen und ging an die Kasse und hat weitergesungen und hat bezahlt, ging zu seinem Wagen und hat dann seinen Sohn in den Kindersitz gesetzt, hat dabei natürlich aufgehört zu singen und das alles zugemacht, ging nach vorne, stieg ein und dann meinte der Sohn, du Papa, singst du das Lied noch einmal für mich? So, aber so ist Gott. Genau so ist Gott. Wenn wir richtig wütend sind, wenn wir zornig sind, wenn wir am Ende sind, wenn wir voller Stress sind, wenn unser Leben uns über den Kopf wächst, dann singt Gott eigentlich unser Lied, singt er sein Lied für uns. Aber wir haben lernt, auf seine Stimme zu hören. In solchen Situationen hören wir Gottes Stimme gar nicht mehr. Wir fühlen uns gar nicht auf den Arm genommen. Also positiv jetzt. Wir fühlen uns gar nicht so, als wenn er da wäre in unserer Situation. Weil wir auch seltener mit ihm reden. Und wenn wir mit ihm reden, vielleicht gar nicht mehr richtig hinhören. Dann lesen wir diesen Text einfach so runter. Aber das, was da steht, denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Da ist Gott, der die Welt mit sich versöhnt. Da ist jemand, der Frieden schafft, obwohl alles gegen ihn ist. Da ist jemand, der diese Welt, die turbulent ist, in den Arm nimmt. Und er anfängt zu singen und sagt, ich bin auf eurer Seite. Du brauchst gar nicht mehr strampeln. Ich versöhne euch mit mir. Ihr seid vielleicht im Krieg mit mir. Aber ich nehme dich trotzdem im Arm. Vielleicht bist du gerade bockig. Vielleicht bist du wütend. Aber Gott sagt, hey, ich nehme dich in den Arm. Und er sagt, ich rechne dir deine Sünden nicht zu. Egal, was du gemacht hast, die rechne ich dir nicht an. Du kannst noch so viel tun, das, was du getan hast, rechne ich dir nicht zu. Vor mir hast du keine Schuld. Null. Gar nichts. Du bist mein Kind. Ich werde dich lieben, selbst wenn du mich hasst. Ich werde so weit gehen, und das hat er damals noch gesagt, wo er noch nicht am Kreuz war, bis in den Tod. Ich werde für dich sterben. Und dann geht's weiter. Und ich habe aufgerichtet unter euch das Wort der Versöhnung. Diese Versöhnung soll nicht nur zwischen dir und Gott sein, die soll zwischen uns allen sein. Und deswegen, sagt Paulus, so sind wir nun Botschafter an Christi statt. Jetzt sind wir diese Botschafter dieser Versöhnung. Eigentlich sollten wir diese Menschen sein, die dieses Lied von Gott weiterbringen, die dieses Lied hören können und anderen vorsingen, wenn sie wütend und wenn sie sauer sind. Eigentlich sollten wir keine Probleme damit haben, den ersten Schritt zu machen. Wenn Streit ist, wenn wir lieber Leuten aus dem Weg gehen wollen, wenn wir unseren eigenen Stolz haben, sollten wir diejenigen sein, die sagen, nee, hier herrscht Versöhnung. Hier zählt nicht mein Wille, sondern hier vergebe ich, weil mir vergeben worden ist. Und da wird die Gemeinde am Schlewittchen gepackt. Weil viele sagen, ah, so ist das nicht, da müsste der dies und jenes machen. Aber dieses Wort geht an dich und es geht an mich persönlich. Es geht nicht an deinen Sitznachbarn links oder rechts oder wer das auch immer aus deiner Perspektive hören müsste. Es geht an uns. Es geht damit los, dass jemand, der auf Gottes Wort hört, es selbst hört. Selbst Verantwortung übernimmt. Selbst sagt, ich bin dafür verantwortlich und kein anderer. Ich bin Botschafter. Ich kann nicht so weitermachen wie bisher. Und vielleicht sind das die Situationen, wo wir sagen, ja eigentlich, wenn ich wütend bin, habe ich doch allen Grund, sauer zu sein. Wenn er mir auf die Füße getreten ist, dann habe ich einen Grund, bockig zu sein. Auch patzig gegenüber anderen, die nichts damit zu tun haben. Dann kriegen andere halt auch meine schlechte Laune mit. Ich weiß nicht, wie oft es euch so geht, dass ihr Frust, den ihr habt, anderen weitergibt, die nichts damit zu tun haben. Oder der Person, die damit zu tun hat, das Doppelte vergeltet. Rache. Schön zurückhauen. Ich glaube, das machen wir alle häufiger, als uns lieb ist. Und wenn wir in den Spiegel schauen, wissen wir, dass keiner sich davon freisprechen kann. Dass nicht einer von uns niemals schlechte Gedanken hatte und schlechte Taten daraus gefolgt sind. Dass wir da alle gleich sind. Und alle wünschen sich doch so sehr, dass es anders wäre unter Christen. Dass wir alle diese Botschafter wären, die das leben würden. Ich kann damit leben, dass du Fehler machst. Und ich wünsche mir so sehr, dass du damit leben kannst, dass ich Fehler mache. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir beide, wir alle, den Mut haben, dann aufeinander zuzugehen. Botschafter zu sein. Stärke durch Schwachheit zu zeigen. Genau das tat Jesus. Er hat gesagt, macht mir das nach. Ich habe gelitten. Ich habe quasi aus der Sicht von vielen Menschen verloren, weil ich gestorben bin. Aber ich habe gewonnen. Ich habe gesiegt. Ich habe euch das Leben gebracht. Ganz oft meinen wir, wenn wir Blöße zeigen, Schuldeingeständnisse machen, dass wir unser Gesicht verlieren, dass wir unsere Schwäche zeigen. Dabei zeigen wir Stärke. Wir zeigen Charakter. Wir bekommen plötzlich ein Herz, das herzlich ist. Wir werden vielleicht zu einem Menschen, wo später Jugendliche sagen, das ist eine liebe Tante, das ist ein lieber Onkel. Der sagt nicht, ah, guck dir die mal an, guck dir den mal an. Und ich glaube, da beginnt das. Wenn ich mich frage, wie ich später werden will, wie ich sein will, wenn ich alt bin, dann will ich ein alter Mann sein, wo Jugendliche und Kinder gerne hinkommen, der das Gute bei ihnen sieht und nicht sagt, oh, jetzt macht ihr schon wieder hier im Gottesdienst eure Synthesizer, baut ihr auf und eure ganz moderne Musik, die für mich heutzutage wahrscheinlich dann, also was heute modern ist, ist dann ja altbacken, wenn ich alt bin, muss ich mich ja auch schon mal drauf einstellen. Und ich dann sage, hey, ich bin froh, dass ihr mitmacht. Ich bin froh, dass ihr da seid. Und ich hoffe, dass sie das spüren, dass ich jemand bin, der nicht griesgrämig ist. Klar, jeder Jugendliche und Teenager weiß, dass Sascha auch mal schlechte Laune haben kann auf einer Freizeit. Aber ich hoffe, dass sie auch wissen, dass sie wiederkommen können und dass ich auch auf sie zugehe, wenn ich mal jemand auf die Füße getreten bin. Oder dass ich auch Spaß mit ihnen machen kann. Es geht ja nicht darum, nicht authentisch zu sein. Niemals nicht fröhlich zu sein. Also man darf auch mal traurig und wütend sein. Klar, es geht hier nicht um das Pokerface, dass wir uns alle am Sabbat aufziehen sollen für 2 Stunden im Gottesdienst, jedem Hallo sagen und dann wieder gehen. Es geht um eine tiefe Veränderung im Herzen. Und die beginnt, und das wiederhole ich jetzt, nicht da, dass wir jedes Mal zum Gottesdienst kommen. Die Gottesdienstreform, da freue ich mich drauf, dass wir hier was machen, dass hier was passiert, dass es aus der Basis kommt. Aber es wird uns nicht verändern. Es wird kein von uns verändern. Es beginnt da, wo es dir selbst im Herzen wehtut, dass du sagst, hey, ich habe Jesus gerade versetzt. Ich treffe ihn gerade nicht. Ich verbringe zu wenig Zeit mit ihm und mir tut das weh. Wenn ich merke bei mir selbst, dass es mir nicht mehr wehtut, gehen bei mir so Alarmglocken an. Wenn es mir egal geworden ist, dann denke ich, oh, kritische Situation. Jetzt ist es wahrscheinlich bei dem Punkt, wo ich die Frage nach dem System stelle. Jesus, wie viel reicht denn? Genügt es, wenn ich zum Gottesdienst komme und die Predigt mache für die Gemeindeglieder? Jesus, wenn ich einfach nur funktioniere, was muss ich denn nachtun? Muss ich einfach nur die Glaubenspunkte glauben und dazu Ja sagen? Was ist denn richtig? Muss ich einfach mein Protokoll spulen? Wenn es so weit gekommen ist, merke ich, Sascha, dein Herz wird hart. Es wird dir gleichgültig. Und dann musst du was dagegen tun. Und dann merke ich, dann können manchmal Gottesdienste helfen. Ein gutes Wort kann helfen. Aber diese Predigt, die ihr jetzt gehört habt, und alles, was ihr euch vorgenommen habt, wird in ein paar Stunden, in einem Tag spätestens in 3 Tagen, weiß man wissenschaftlich, wieder weg sein. Komplett weg. Alles, was du dir jetzt vorgenommen hast, um dein Herz weicher zu machen, wird nicht mehr funktionieren, wenn der Alltag gekommen ist. Doof. Echt doof. Aber die Wissenschaft und auch die Bibel kennt da einen Ausweg. Und sie sagt, hey, ihr seid doch Botschafter. Ihr seid Botschafter an Christi Stadt. Ihr seid nicht alleine. Und so oft meinen wir, das alleine durchzukriegen. Jesus ist da noch dran. Jesus macht Paulus deutlich und Paulus macht seinen Gemeinden deutlich, ihr gehört zusammen und wenn ihr euch etwas vornimmt, ist es viel leichter, zu zweit zu sein. Und mit Gott dabei zu dritt. Eine dreifache Schnur wird nicht so schnell reißen. Gewohnheiten sind stärker als unsere Absichten. Viel stärker. Jede Gewohnheit, die du hast, wird stärker sein als alles andere, was du dir vornimmst. Und deswegen brauchst du jemanden, der dir hilft, etwas Neues zu lernen. Eine neue Gewohnheit anzutrainieren. Du wirst es nicht alleine schaffen. Wenn du sagst, ich mache das jetzt alleine, ich nehme mir was vor, ich nehme mir vor, wieder häufiger in dem Wort zu lesen, dann kannst du es vielleicht alleine mit sehr viel Disziplin hinkriegen. Aber ich garantiere dir, zu zweit ist es leichter. Viel leichter. Wenn du dich mit jemandem triffst und sagst, hey, lass uns zusammen mal in World Coffee, wie hieß das noch gleich? Ich wollte nicht Starbucks nennen, deswegen gibt es noch solche anderen Ketten. World Coffee oder Coffee World oder ich weiß nicht. Da gibt's so, ja, geht ihr in irgendeinen Café oder Teeladen oder keine Ahnung wohin und sagt, wir essen zusammen was, reden über Gott und die Welt und zwar über beides, über Gott und die Welt. Ja, also und macht das dann zusammen. Ich meine, wie oft trefft ihr euch untereinander? Ich weiß, dass hier genug Freundschaften untereinander sind. Aber wie oft redet ihr auch über irgendwelche Sachen? Und ich weiß, es kann so ein Gesprächskiller sein. Packst einen Bibeltext aus und alle sind ruhig. Das kann ein richtiger Gesprächskiller sein. Aber mach das mal regelmäßig und seid fair zu euch selbst. Wenn ihr nur 2 Minuten dann das erste Mal darüber redet, dann ist das danach fertig. Ja, dann redet ihr danach wieder über einen HSV, der verliert, und über Dortmund, die gewinnen. Da könnt ihr über alles wieder reden. Aber ich wünsche mir so sehr, dass wir merken, dass nicht ich für euren geistlichen Wachstum zuständig bin, nicht diese Gemeinde. Ihr könnt jahrelang hier hinkommen und ihr werdet euch nicht ein Stück verändern, wenn ihr nicht selbst die Verantwortung ergreift, zu sagen, ich treffe mich selber mit Gott. Ich nehme mir selbst Zeit, auf Gottes Wort zu hören. Es wird sich nichts ändern. Und dann steht ihr irgendwann da, habt so viel gegeben in eurem Leben und wundert euch später, warum bin ich so hart? Mit mir selbst, mit anderen. Das beginnt heute. Amen.